schon mal eine Reise, bei der absolut alles schiefgelaufen ist?
Oh ja, wer kennt das nicht, oder?
Absolut. Und für einen wissbegierigen Geist wie dich, der immer verstehen will, wie die Dinge unter der Oberfläche wirklich funktionieren, ist die heutige Quellenanalyse ein absolutes Fest. Wir haben nämlich eine mega faszinierende Mission vor uns.
Genau. Wir stürzen uns heute in die Kapitel 27 und 28 der Apostelgeschichte.
Und zwar nicht einfach nur als, reines religiöses Dokument. Wir schauen da durch die analytische Linse von Dr. Craig Keener drauf.
Richtig. Wir betrachten diesen Text als das, was er in diesem Abschnitt eigentlich ist. Ein unglaublich detaillierter nautischer Überlebensbericht.
Gekreuzt mit einem hochkomplexen geopolitischen Thriller quasi. Unser Protagonist Paulus wollte ja immer nach Rom.
Das wissen wir aus seinen Briefen, ja.
Aber er reist da nun absolut nicht als Tourist hin, der sich das Kolosseum anschauen will. Er betritt die Zentrale der damaligen Weltmacht als Gefangener in Ketten.
Und das Setting, in das er da hineingeworfen wird, das könnte wirklich feindseliger kaum sein.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum geht man damals überhaupt auf ein Schiff, wenn es so gefährlich war?
Naja, oft unfreiwillig. Wir reden hier über antike Seefahrt. Um das mal statistisch einzuordnen, wenn du damals vor einer Seereise ein Orakel befragt hast,
ja,
dann lautete die Antwort in gut 20% der Fälle, dass du diese Reise einfach nicht überleben würdest.
Krass. Ein Fünftel aller Prophezeiungen war also der Tod auf See.
Genau. Besonders Winterreisen waren extrem riskant.
Wenn die Mortalitätsrate derart astronomisch hoch ist, stellt sich mir sofort die ökonomische Frage. Niemand setzt sich freiwillig einem 20-prozentigen Todesrisiko aus.
Es sei denn, der finanzielle Anreiz ist gigantisch.
Ah, also wie bei so modernen Hochrisiko-Investments, die reichen Schiffseigner blieben sicher und trocknen ihren Willen an Land?
Absolut, perfekte Analogie. Sie lagerten das physische Risiko auf Sklaven und verzweifelte Seeleute aus, während sie den Profit einstrichen.
Das ist echt heftig.
Kaiser Claudius hatte das Römische Reich nämlich in eine massive Abhängigkeit von ägyptischem Getreide manövriert. Rom brauchte schlichtweg Kalorien, um Unruhen zu vermeiden.
Ah, und dafür gab es dicke Boni für die Lieferungen? Paulus landet dann ja auch auf so einem alexandrinischen Getreideschiff mit 276 Menschen an Bord.
Genau. Das war schon riesig, aber es gab sogar noch gigantischere Frachter wie die Isis, die 600 Passagiere fassen konnte.
Wahnsinn. Und dann kollidiert diese ökonomische Gier frontal mit den Naturgewalten. Sie geraten in diesen berüchtigten Sturm, den Eurokilos.
Ein gewalttätiger Nordoststurm. Und die pure Panik bricht aus.
Was mich da extrem fasziniert hat, war diese Todesangst vor der Küste Libyens, der sogenannten Syrte.
Ja, das war die größte Angst der Seeleute damals.
Das war ja nicht einfach nur eine flache Küste, sondern ein hydrodynamischer Albtraum. Ein Schiffsfriedhof, wo ganze Flotten im Sand stecken geblieben sind.
Richtig. Und weil sie solche Panik haben, werfen sie dann im Eimerkettenprinzip den kostbaren Weizen über Bord.
Das heißt, die versenken buchstäblich ihren einzigen wirtschaftlichen Profit im Meer, nur um Gewicht zu verlieren.
Das zeigt ihre absolute Verzweiflung. Sie wussten, wenn der Sturm sie in die Syrte drückt, zieht sich bei Ebbe das Wasser zurück.
Und das Schiff sitzt im Treibsand fest.
Exakt. Und die nachfolgenden Wellen zerschmettern einfach den Rumpf.
In dieser chaotischen Situation übernimmt nun Paulus, ein Gefangener, quasi die beratende Führung. Moment, da muss ich direkt kritisch reingrätschen. Hier klafft für mich eine riesige logische Lücke.
Okay, schieß los.
Wir haben einen tosenden Orkan, 276 schreiende Menschen, brechendes Holz. Warum, um alles in der Welt, sollte ein römischer Centurio namens Julius in so einer Krise auf einen Gefangenen hören?
Was hier wirklich faszinierend ist, Paulus war eben kein gewöhnlicher Krimineller. Er besaß das römische Bürgerrecht.
Okay, das gab ihm gewisse Privilegien.
Genau. Und er war ein extrem erfahrener Vielreisender, der schon mehrere Schiffbrüche überlebt hatte.
Aber ganz praktisch gefragt, wie konnte ihn bei diesem infernalischen Lärm überhaupt jemand verstehen? Wir beschweren uns ja heute schon, wenn im Videocall das Mikro rauscht.
Das ist ein super Punkt. Aber wir unterschätzen im Zeitalter der Mikrofone massiv die Fähigkeiten antiker Redner.
Echt jetzt?
Ja, Benjamin Franklin hat das im 18. Jahrhundert sogar mal empirisch getestet.
Benjamin Franklin, was hat der denn gemacht?
Er hörte von dem Prediger George Whitefield, der vor Zehntausenden draußen sprach. Franklin ging als Skeptiker rückwärts von der Bühne weg, bis die Stimme verblasste.
Und?
Er stellte fest, dass man Whitefield tatsächlich über eine Meile weit klar verstehen konnte. Antike Sprecher hatten unfassbare Resonanzkörper und Techniken.
Wow, das ist verrückt. Und diese stimmliche Durchschlagskraft rettet ihnen dann ja buchstäblich das Leben, weil Paulus einen Meutereiversuch durchschaut?
Genau. Die Matrosen täuschen vor, Anker auswerfen zu wollen. Aber in Wahrheit planen sie, heimlich mit dem Rettungsboot abzuhauen.
Die Experten wollen also die Laien sterben lassen, um sich selbst zu retten? Paulus warnt dann die Soldaten?
Richtig, er warnt Julius. Und die römischen Soldaten treffen eine knallharte Entscheidung. Sie kappen die Seile des Beiboots.
Sie lassen das einzige Rettungsboot leer ins Meer fallen. Das ist ja eine absolute Überlebensentscheidung für alle 276 Passagiere.
Ja, Julius zwingt die Matrosen in eine Schicksalsgemeinschaft. Ohne ihr nautisches Können würden alle sinken.
Das Schiff zerschellt dann schließlich an einer Sandbank. Marinearchäologisch geht man ja heute stark davon aus, dass das in der St. Paul's Bay auf Malta war.
Richtig. Die in der Quelle beschriebenen Tiefenmessungen stimmen exakt mit der dortigen Topographie überein. Sie retten sich auf Holzplanken an Land.
Aber eine Frage hat mich da sofort beschäftigt. Wir haben ja diese detaillierten Notizen von Lukas, dem Begleiter von Paulus. Papyrus und Tinte waren damals doch null wasserfest. Wie überleben solche Notizen das Salzwasser?
Lukas hat sein Reisetagebuch vermutlich in so einer Amphore verstaut.
Das ist ein brillantes technisches Detail. Auf Malta angekommen, bezeichnet die Quelle die Einheimischen dann als Barbaren.
Wobei man da aufpassen muss, das war kein römisches Schimpfwort.
Richtig, das bedeutete damals nur, dass sie Punisch sprachen und nicht Griechisch. Für die Griechen klang das einfach wie Barbarbar.
Genau. Die Malteser waren extrem hilfsbereit und zündeten ein Feuer an, um die Überlebenden zu wärmen.
Und da wird es dann wirklich interessant. Paulus sammelt Holz und plötzlich verbeißt sich eine Viper in seiner Hand.
Ja, aufgeschreckt durch die Hitze. Und die Reaktion der Malteser ist ein perfektes Fenster in die antike Religionsphilosophie.
Sie denken sofort, er sei ein Mörder, oder?
Exakt. Sie glauben, die Göttin der Gerechtigkeit, Deike, bestraft ihn jetzt durch das Gift, weil er dem Meer entkommen ist.
Aber dann stirbt er nicht. Und hier möchte ich eine Analogie einbringen, das erinnert mich nämlich extrem an unsere modernen Social-Media-Plattformen.
Inwiefern?
Naja, er schüttelt die Schlange ab und sofort dreht sich die Meinung um 180 Grad. Eben noch der verfluchte Mörder und jetzt plötzlich ein angebeteter Gott. Das ist genau dieser binäre Code, den wir heute bei medialer Empörung sehen.
Das ist ein starker Vergleich. Absolute Verdammnis oder absolute Vergötterung. Es gibt keine Grautöne.
Genau. Paulus nutzt diesen Umschwung dann aber nicht für sich aus. Er heilt später noch den Vater von Publius, dem ersten Mann der Insel, von schwerem Fieber.
Richtig. Aber bevor wir Malta verlassen, ich weiß, dass viele bei der Schlangengeschichte extrem skeptisch sind.
Weil es auf Malta heute gar keine giftigen Schlangen mehr gibt, richtig. Da fragt man sich schon, hat Lukas hier für etwas Action im Text übertrieben?
Das wird oft behauptet, aber es ignoriert fundamentale ökologische Veränderungen. Wir sprechen hier über 2000 Jahre.
Malta wurde ja stark entwaldet und dicht besiedelt.
Genau. Tierarten, die vor einer Generation noch da waren, können durch menschlichen Einfluss komplett verschwinden. Die heutige Abwesenheit von Vipern beweist absolut gar nichts für das erste Jahrhundert.
Eine sehr einleuchtende Erklärung. Okay, sie reisen also weiter über Soracus, Regium und Puteoli nach Rom.
Ja, und Rom war ein völlig anderes Ökosystem. Eine Millionenstadt voller sozialer Ungleichheit.
Wie in modernen Megacities. Es gab diese Insulae, riesige Mietkasernen.
Genau, und die Wohnsituation war komplett umgekehrt zu heute. Heute zahlst du Millionen für das Penthouse mit Aussicht.
Und damals?
Damals war das Erdgeschoss am teuersten. Nur dort gab es fließendes Wasser und massive Steinmauern. Je ärmer du warst, desto höher musstest du in diese Holzkonstruktionen steigen.
Die im Sommer glühend heiß und im Winter eiskalt waren. Und natürlich extrem einsturz- und brandgefährlich.
Absolut. Und in diesen dunklen, schmalen Fluren trafen sich oft die Hauskirchen.
Die jüdische Gemeinde dort war ja riesig, 20.000 bis 50.000 Menschen, oft im Viertel Trastevere.
Die waren meist arm, sprachen Griechisch, aber das Entscheidende ist, sie hatten keine zentrale Führungsebene.
Weil Rom das verboten hatte, aus Angst vor Aufständen.
Richtig, die einzige Gruppe, die massiv gebündelt und bewaffnet sein durfte, war die Prätorianergarde.
Was mich direkt zur politischen Lage bringt.
Paulus spaziert da ja in ein absolutes politisches Wespennest, besonders mit Nero auf dem Thron, oder?
Definitiv. Kaiser Claudius hatte jüdische Christen Jahre zuvor vertrieben und er wurde von seiner Frau Agrippina vergiftet.
Mit Giftpilzen und einer präparierten Feder im Rektum, was für eine irre Story. Und jetzt regiert der junge Nero. War Paulus eigentlich klar, wie gefährlich das war?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, nämlich das Timing von Paulus' Ankunft.
Wieso? Nero ist doch der absolute Tyrann.
Später ja. Aber als Paulus ankam, stand Nero noch unter dem Einfluss seiner rationalen Berater, Seneca und Burrus.
Ah, also noch bevor er völlig wahnsinnig wurde und Christen brennen ließ.
Exakt. Das Rechtssystem funktionierte zu diesem Zeitpunkt noch erstaunlich stabil.
Das erklärt auch diesen Hausarrest. Paulus lebt 2 Jahre in Rom, angekettet an Elitesoldaten der Prätorianergarde.
Ja, er empfängt die Führer der jüdischen Gemeinde. Aber die Reaktion auf seine Botschaft ist extrem gespalten.
Er zitiert dann ja Jesaja 6 über verhärtete Herzen und richtet seinen Fokus danach auch auf die Nichtjuden.
Ein monumentaler Bruch, der die Weltgeschichte prägen sollte.
Und dann, genau an diesem Punkt, wo die Spannung ihren absoluten Höhepunkt erreicht, passiert das, was mich echt aufregt. Das Buch hört einfach auf.
Das offene Ende, ja.
Also was bedeutet das nun alles? Das ist ja, als würde ein Marvel-Film kurz vor dem großen Endkampf einfach einen schwarzen Bildschirm zeigen. Warum lässt Lukas das derart offen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ergibt das absolut Sinn. Lukas berichtet nicht von einer Verurteilung, weil die Ankläger vermutlich gar nicht erst auftauchten.
Weil sie ohne Beweise im römischen Rechtssystem keine Chance hatten.
Genau. Aber der viel tiefgreifendere Grund für das offene Ende ist ein anderer. Es ging nie nur um die Biografie von Paulus. Die Botschaft lautet, vom Erbe zur Mission.
Das heißt, das Evangelium bleibt nicht einfach stehen?
Richtig. Es zieht weiter nach Afrika, Asien, Europa. Die Mission geht weiter.
Auch wenn spätere Traditionen ja besagen, dass Paulus später freigelassen, wieder verhaftet und als römischer Bürger enthauptet wurde.
Ja, während Petrus kopfüber gekreuzigt wurde.
Wir haben heute echt so einiges durchgemacht. Wir haben Stürme überlebt, antike Verschwörungen durchschaut und gesehen, wie eine Botschaft trotz Schiffbruch und Hausarrest in die Welt getragen wurde.
Eine unglaubliche Dynamik.
Für dich als Zuhörer heißt das, manchmal führt uns das Leben eben nicht auf der bequemen Route ans Ziel. Da gibt es Stürme, Schlangenbisse und geschlossene Türen.
Aber genau wie Paulus' Reise zeigt, wahre Resilienz bedeutet, den inneren Kompass niemals zu verlieren. Egal, wie das Wetter ist.
Dem ist wirklich kaum etwas hinzuzufügen.
Naja, einen letzten provokanten Gedanken hätte ich da vielleicht noch für unsere Zuhörer.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Hau raus.
Wir haben heute viel über Paulus geredet. Aber was passierte eigentlich mit Julius, dem römischen Zenturion?
Stimmt, der war ja wochenlang an Paulus angekettet.
Genau. Er sah exakte Prophezeiungen, erlebte dieses Wunder im Sturm, sah Heilungen auf Malta.
Er war hautnah dabei.
Und dann kehrt dieser kampferprobte Elitesoldat in die dunklen Hallen von Neros Palast zurück, zu seiner Einheit.
Zur Prätorianergarde.
Exakt. Hat dieser Soldat vielleicht den allerersten Samen für das Christentum direkt in der persönlichen Leibgarde des Kaisers gepflanzt?
Wow. Denk mal darüber nach. Was für ein Schmetterlingseffekt. Wir lassen dich heute genau mit diesem Bild im Kopf zurück. Bis zu unserer nächsten Entdeckungsreise.